Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin zurück aus dem Urlaub, braun gebrannt und ausgeruht und voller Tatendrang. Und wie besser könnte ich meine Wertschätzung für euch dort draußen, die ihr als Bäcker dieses Projekts solche Podcasts überhaupt ermöglicht, besser zum Ausdruck bringen als mit einer Wertschätzung, jetzt wo ich wieder da bin. Gehen wird es heute um Dragon Quest Builders Teil 2 und mit mir darüber sprechen wird der Sebastian Stange. Aloha Sebastian.
Hallo, hey Jochen, hallo ihr lieben Leute da draußen an den Geräten.
Ja, ich bin wieder da und habe mir direkt, also es wäre ja eigentlich gelogen, es ist ja so, dass ich mir schon für den Urlaub auf der Nintendo Switch, es gibt es auch für die PlayStation 4, das Dragon Quest Builders gekauft habe, damit ich auch im Urlaub ein bisschen mobil unterwegs sein kann und auch da was spielen kann, wenn mich der Hafer sticht. Das hat er auch gemacht, aber dazu später mehr, inwiefern sich die Switch mal wieder nicht fürs mobile Spielen bei mir geeignet hat.
Ja, aber Dragon Quest Builders, damit hast du mich ein bisschen kalt erwischt. Ich wusste gar nicht, dass du A, Bock auf dieses Spiel hast und B, sogar den Vorgänger gespielt hast, ist komplett an mir vorübergegangen.
Ich glaube tatsächlich, der Vorgänger, der war von Ende, oder ich habe ihn gewertschätzt Ende 2016. Kann es sein, dass du da noch nicht bei uns hier überhaupt in bei The Pod in diesem Projekt warst, dass du erst im Februar 2017 dazugestoßen bist?
So ist es. Dann bin ich ja doch nicht verrückt. Aber ich bin trotzdem überrascht, dass gerade dieses Spiel, so eine Art Minecraft trifft Dragon Quest, dass dich das reizt. Ich weiß, du magst Dragon Quest. Wir beide mögen Dragon Quest. Aber dazu noch dieses Crafting, diese blockige Welt, die man sich selbst praktisch zu eigen machen kann, Gebäude bauen, Tunnel graben, Ressourcen abbauen. Das gefällt Jochen Gebauer?
Ja, du kennst mich offensichtlich nicht ganz so gut, wie du glaubst. Denn ich mag tatsächlich diese Crafting-Spiele, die in die Richtung von so einem Terraria zum Beispiel gehen, weil auch ein Terraria ist eins so dieser großen ersten Crafting-Spiele, die dann im Zuge dieses ganzen Minecraft-Hypes so ein bisschen auch groß geworden sind. Ich mag diese Sorte Spiel, die eben rollenspieliger ist als diese reine Minecraft, bunte Aufbauwiese, sei kreativ und bau, wozu du Lust hast, wie insbesondere jetzt Minecraft vielleicht im Anfangsstadium gewesen ist. Also wenn man diese Aspekte, die eben dann Minecraft bietet, also bau irgendwas aus, grab dich irgendwo ins Erdreich, mach dir sozusagen diese Crafting-Welt, diese Blöckchen-Welt zu eigen und mach, was du möchtest. Wenn das mit einem schönen Progressionssystem verbunden ist, mit so ein paar Rollenspielelementen, vielleicht mit so ein paar Quest-Elementen, dann finde ich, gibt es am Ende eine Mischung, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Also ich habe echt extrem lange Zeit in Terraria reingesteckt, was ja auch so ein bisschen zumindest leichte Action-Rollenspiel-Anleihen hat, mittlerweile sogar noch ein bisschen mehr in Patch. Schlag mich tot, ich meine, das Ding wird ja immer weiter mit Updates und Patches und so weiter gefüllt. Und dann diese Kombination, du hast so ein japanisches Rollenspiel, eben dieses Dragon Quest Element, das ist ja eine der bekanntesten klassischen japanischen Rollenspielreihen. Letztes Jahr kam der aktuelle Teil, gab es auch eine Wertschätzung von mir dazu. Und das zu verbinden mit so einem Minecraft-Terraria, das ist eigentlich eine ganz nette Mischung. Und ich mochte auch den ersten Teil von Dragon Quest Builders sehr gerne. Der hatte ein paar Kinderkrankheiten, also da hat man gemerkt, dass diese Symbiose japanisches Rollenspiel auf der einen und Minecraft auf der anderen Seite, dass die noch nicht so ganz perfekt gelöst wurde. Und da setzt jetzt der zweite Teil an und macht es spielerisch deutlich besser.
Das ist ja gut zu hören. Kannst du grob umschreiben, was man in diesem Spiel denn spielerisch tut? Ich nehme an, es ist mehr oder weniger derselbe Spaß wie im ersten Teil.
Genau, man kann sich das wirklich vorstellen, wie ich schon gesagt habe oder wie wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, wie so eine Symbiose aus einem klassischen japanischen Rollenspiel. Man denke zum Beispiel an die frühen Final Fantasies, so ein bisschen in dieser 16-Bit-Optik, damals auf dem Super Nintendo, und das verbunden mit eben einem Minecraft. Das heißt, wir steuern unseren Erbauer, unseren Builder, den titelgebenden Builder, den steuern wir aus so einer Schulter-Vogelperspektive. Da gibt es kameratechnisch ein paar Möglichkeiten, auch noch ein bisschen näher rein oder weiter weg zu zoomen. Es gibt jetzt auch, sei an dieser Stelle schon mal gesagt, hatte der Vorgänger nicht, die Möglichkeit, per Tastendruck in eine Ego-Ansicht zu schalten, also wie bei Minecraft tatsächlich, das Ganze aus der Ego-Perspektive zu spielen. Das wird man allerdings, oder die meisten Spieler werden das allerdings nur in engen Räumen und so weiter nutzen, wo dann tatsächlich die Kamera, die oben drüber schwebt, sonst ein Problem bekommt und wo es tatsächlich auch diese Neuerung der Übersichtlichkeit sehr hilfreich ist, aber in der Regel steuert man das, wie man das aus früheren japanischen Rollenspielen oder aus früheren Zelda-Teilen zum Beispiel kennt, so aus so einer Vogel-isometrischen Ansicht. Da steuern wir dann relativ frei unseren Erbauer eben durch eine Welt und diese Welt besteht aus Klötzchen. Und diese Klötzchen, mit denen kann man, wie man das eben aus Minecraft und Co. gewohnt ist, kann man interagieren. Wir können diese Klötzchen, wenn wir halt die entsprechenden Werkzeuge im Spielverlauf bekommen, wir können die zum Beispiel zusammenkloppen und dann die Einzelteile dieser Klötzchen wieder aufnehmen. Also aus einem Sandblock erscheint, wird dann eben Sand zum Beispiel und aus irgendeinem Erdblock wird dann Erde und die können wir dann wieder woanders hinsetzen. Mit einem anderen Werkzeug, mit Handschuhen, wie sie in dem Spiel genannt wird, können wir auch so einen Block hochheben und können ihn woanders hinsetzen. Später kommt dann noch ein bodenloser Topf sozusagen oder ein bodenloser Krug dazu. Mit dem können wir dann einzelne oder ganze Gebiete dieser Klötzchen mit Wasser bedecken und können so künstliche Seen machen. Wir können uns irgendwo ins Erdreich graben. Wir können die Klötzchen aufeinander stapeln. Wir können Dinge aus den Klötzchen bauen, zum Beispiel Räume, in die wir nachher Möbel reinsetzen und. Also man kann sich das wirklich vorstellen, eins zu eins, eigentlich wie eben in Minecraft, auf das so ein altmodisches, im positiven Sinne japanisches Rollenspiel, sehr, sehr rudimentärerweise. Also es gibt ein Levelsystem, wenn wir Gegner besiegen, in der Spielwelt laufen Monster rum, dann bekommen wir Erfahrungspunkt, dann steigen wir in der Stufe auf, dann kriegen wir ein paar mehr Hitpoints. All das ist nicht sonderlich komplex, auch das Kampfsystem, das ist so ein Action-Kampfsystem, all das ist nicht sonderlich komplex, diese ganzen Rollenspielelemente, aber sie reichern eben das Crafting durchaus auf eine motivierende Art und Weise an und das, was am Ende entsteht, macht spielerisch wirklich Spaß, weil es relativ abwechslungsreich ist. Wenn ich keine Lust mehr habe zu bauen, dann kann ich da drüben ein bisschen erkunden gehen, ein paar Monster verkloppen, ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln und umgekehrt.
Cool. Was ist denn das für eine Welt, in der du da unterwegs bist?
Es ist eine Inselwelt. Also man, das ist einer der großen Probleme, die der Vorgänger hatte, ist, dass er immer wieder strukturell so an den Punkt kam, dass man so in der, man hat die Story und man hat das ganze Spiel, die Kampagne ein bisschen weitergespielt, da gab es irgendwie einen großen Monsterangriff, der hat die Stadt, die man in der Zwischenzeit gebaut hat oder den Ort oder die Basis oder was auch immer, in Schutt und Asche gelegt und dann hat man irgendwo anders wieder von Null angefangen. Und das war so ein bisschen ein großes strukturelles Problem des Vorgängers, ist, dass der einen immer wieder gezwungen hat, überall anders von Null anzufangen und also wieder von Null eine Basis aufzubauen und wieder die gleichen Sachen immer und immer wieder zu bauen. Und das verbessern sie jetzt und machen das eigentlich relativ clever, indem sie so eine Inselwelt aufbauen. Also am Anfang des Spiels kommen wir auf eine Insel, die im Englischen die Isle of Awakening heißt und wir erfahren schon, dass wir die jetzt im Laufe des Spiels ausbauen sollen. Das ist sozusagen unsere Hauptinsel. Und rekrutieren tun wir die Bewohner dieser Hauptinsel von Nebeninseln, auf die uns dann die Story und zu der uns die Kampagne schickten. Die erste Insel, auf die wir kommen, ist dann sozusagen die Bauernhofinsel. Da lernen wir dann die Grundlagen von dem ganzen Farming-Mechanismus. Also wie baue ich Weizen zum Beispiel an und Tomaten, also so ein bisschen wie bei der Harvest Moon Serie, all das spielt so eine Rolle. Die zweite Insel, auf die wir dann kommen und wo uns die Story hinschickt, da geht es dann um den ganzen Minenaspekt, also wie baue ich die unterschiedlichen Materialien ab, die es dort gibt, also Kupfer und Eisen und Gold und so weiter und wie schmelze ich die ein und wie baue ich da wieder neue Gegenstände, mit denen ich dann meine Stadt verbessern kann und neue Mauern bauen kann, die dann von Monstern nicht mehr so schnell eingerissen werden können. Und zwischen den einzelnen Inseln und auch während ich die Kampagne der einzelnen Inseln mache, kann ich jederzeit zurück sozusagen mit dem Schiff auf meine Hauptinsel reisen und dort relativ nach freiem Gusto dann sozusagen, die dient so ein bisschen als das freie Spiel. Also alles, was ich in der Zwischenzeit schon freigeschaltet habe und alle Bewohner, die ich schon rekrutiert habe, die kann ich dann wiederum in diesem freien Spiel jetzt in Anführungszeichen, weil die Kampagne führt auch gerne mal wieder zurück auf diese zentrale Hauptinsel. Aber hier kann ich dann, wenn ich jetzt einfach sagen will, nö, ich will jetzt mal wieder 2 Stunden ein bisschen schön meine Hauptinsel ausbauen, dann kann ich das jederzeit machen. Und diese Struktur des Ganzen funktioniert erheblich besser als im Vorgänger.
Okay. Klingt aber für mich ganz schön nach Tutorial. Also wenn von den 4 Inseln oder wenn alle diese Inseln so ein Thema haben und dir so behutsam all diese Aspekte des Spiels beibringen, das scheint ein Slow Burner zu sein. Also ein Spiel, was sich viel Zeit lässt.
Oh ja, also in der Hinsicht, also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das ganze Spiel beziehungsweise ein erheblicher Teil des Spiels eigentlich ein sehr, sehr, sehr langes Tutorial ist. Aber wenn man möchte, kann man das zum Beispiel sehr vielen Zelda-Teilen auch nachsagen. Also auch Zelda geht ja zum Beispiel hin und sagt, in diesem Dungeon bekommst du jetzt auch nach 20, 30 Spielstunden, vielleicht hier bekommst du einen neuen Gegenstand, einen Bogen oder einen besonderen Nahkampfwaffe oder was auch immer. Also es ist ja ein bisschen das Konzept auch dieser Zelda-Reihe. Und jetzt zeigen wir dir einen Dungeon lang, wie das Ganze funktioniert. Und danach kannst du den einsetzen, sozusagen in der freien Welt dort draußen. Und im nächsten Dungeon zeigen wir dir wieder ein neues Gimmick, einen neuen Spielbestandteil. Und so ähnlich kann man sich dann tatsächlich auch bei Dragon Quest vorstellen. Also ich finde, Dragon Quest Builders übertreibt es ein bisschen mit seiner Tutorial-Funktion, weil es immer relativ lange dauert, bis du neue Sachen freischaltest, die du dann wiederum zum Beispiel auf deiner Hauptinsel auch benutzen kannst. Und da wäre ein bisschen weniger tatsächlich mehr gewesen in der Hinsicht, weil es echt, echt sehr lange sich wirklich wie ein Tutorial tatsächlich anfühlt, weil es zum Beispiel auch solche Sachen in seiner Kampagne in Anführungszeichen versteckt, wie unterschiedliche Räume funktionieren, weil das macht es eigentlich ganz clever. Das heißt, wenn du jetzt in deiner Basis, du möchtest jetzt zum Beispiel einen Schlafraum oder ein privates Häuschen für irgendjemanden bauen. Und wie das tatsächlich funktioniert und wie diese einzelnen Räume funktionieren, also was macht einen Schlafraum aus, jetzt im Gegensatz zu vielleicht einem Duschraum, den es gibt. Es gibt zig verschiedene Räume, die man machen kann. Und letztlich basieren die darauf, dass du eben einen groben Raum baust. Also du baust Mauern und du baust eine zusammenhängend und du baust eine Tür. Dann hast du eigentlich schon mal irgendwie ein Zimmer, solange die Blöcke irgendwie zwei Blöcke hoch sind und eine Tür haben. Und dann ist relativ entscheidend, was setzt du in diesen Raum als Einrichtungsgegenstände. Wenn du zum Beispiel ein Bett reinsetzt, dann hast du einen rudimentären Schlafraum. Den kannst du dann wieder erweitern, indem du andere Einrichtungsgegenstände dazu setzt. Und welche das sind, das weißt du am Anfang selbstverständlich noch nicht. Also ein paar Sachen sind relativ einleuchtend, wie zum Beispiel, ich stell da mal ein Bett rein und dann wird das wahrscheinlich ein Schlafraum. Aber viele andere Sachen und was es überhaupt alles für Möglichkeiten gibt, solche Räume einzurichten und dann eigene Räume draus zu machen, in denen dann teilweise wieder die Bewohner selbstständig Dinge tun, wenn du zum Beispiel eine Küche baust und jemanden hast, einen Bewohner oder eine Bewohnerin hast, die eben kochen kann, dann baut die dann kocht die dort selbstständig was zu essen, wenn du eine Küche eingerichtet hast. Und dann kannst du wiederum hingehen und kannst dir Nahrungsmittel rausnehmen, die dann zum Beispiel, es gibt so eine Nahrungsanzeige, also du musst gelegentlich was essen und die regenerieren auch dann tatsächlich Hitpoints. Das heißt, du möchtest immer was Gekochtes zu essen dabei haben. Und wenn du dir eine Küche gebaut hast und eine Bewohnerin oder einen Bewohner hast, der eben kochen kann, dann kannst du das sozusagen automatisieren. Und all diese Sachen, wie das alles funktioniert, das wird allerdings, insbesondere für Einsteiger, die jetzt den Vorgänger zum Beispiel noch gar nicht gespielt haben, alles in einer sehr, sehr umfangreichen und langen Kampagne, also wir reden hier von locker 30 plus Stunden, nur für die Kampagne, ohne dass man sich jetzt groß in irgendeinem, in Anführungszeichen, freien Spiel ausgetobt hätte, und große, gewaltige Bauwerke und alles gebaut hätte. Das wird relativ lange, in Anführungszeichen, versteckt. Da könnte das Spiel durchaus ein bisschen schneller in die Pötte kommen.
Ist vielleicht dieses langsame Pacing, was halt neue Informationen und Möglichkeiten angeht, dafür vielleicht ein wirksames Mittel dagegen, dass du dich nicht überfordert fühlst. Denn oftmals bei so Crafting-Systemen mit Rollenspielunterbau bin ich sehr oft verwirrt, weil es gibt dann irgendwann extrem viele Mechanismen, extrem viele Einzelteile, irgendwelche Rohstoffe verschiedener Qualitäten, Crafting-Rezepte noch und nöcher und immer wieder kommt Neues dazu und ich verliere bei solchen Systemen schnell den Überblick, habe dann Inventarbildschirm über Inventarbildschirm voll mit Gegenständen, deren Bewandtnis und Relevanz mir dann überhaupt nicht mehr klar ist. Verhindert dieses langsame Pace so eine gewisse Verwirrung? Und ist das alles gut lesbar und gut verständlich, was das Spiel dir letztendlich serviert?
Das sind jetzt zumindest im Falle von Dragon Quest Builders 2 sind das zwei Aspekte. Bleiben wir erstmal bei dem Pacing-Aspekt. Ja, ich glaube, zu einem erheblichen Teil wurde das deswegen gemacht, weil man die Spieler nicht überfordern möchte. Und wir werden später, wenn wir über die Geschichte und so weiter des Ganzen reden, denn das Spiel erzählt eine Geschichte oder will zumindest eine Geschichte erzählen. Und da wird nachher im zweiten Teil dieses Podcasts noch ausführlicher drüber zu reden sein, warum es daran auf eine geradezu wahnwitzig absurde Art und Weise scheitert. Aber gerade da wird dann halt auch nochmal offensichtlich, das Spiel hält dich für einen Vollidioten. Und zwar wirklich, also das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel. Das Spiel hält dich für einen Idioten. Und deswegen, glaube ich, ist ein Teil davon, dass es sich wirklich extrem viel Zeit nimmt und dich teilweise Dinge doppelt und dreifach machen lässt, bevor es dir was anderes zeigt oder 10-mal, was das angeht, weil es eben der Meinung ist, du bist ein Vollidiot und wenn man dir nicht sehr viel Zeit gibt und dir alles 18-mal erklärt, dann kapierst du das nicht.
Das klingt frustrierend.
Und was war jetzt der zweite Teil, den du wissen wolltest, ob man den Überblick immer behält, was die Sachen angeht? Und das zum Beispiel, finde ich, macht das Spiel wirklich ausgezeichnet, weil du hast zwar extrem auf dem Papier extrem viele Dinge, die du machen kannst. Also dein Inventar zum Beispiel, das ist ruckzuck, hast du mehrere Seiten, also hast du hunderte von unterschiedlichen Crafting-Gegenständen. Seien das jetzt zum Beispiel Einrichtungsgegenstände, seien das jetzt unterschiedliche Blöcke, weil die ganze Welt ist voll von unterschiedlichen Materialien, also die ganzen Wandblöcke und Bodenblöcke. Also sowohl Dinge, die du dann selber craften kannst, wenn du dann zum Beispiel sagst, ich möchte gerne Steinmauern für meine Häuser haben, als auch Dinge, unterschiedliche Metalle oder einfach unterschiedliche Bodenstoffe, die du dann aus deiner Umwelt zusammengesammelt hast, während du dich irgendwo hingegraben hast. Also dein Inventar ist irgendwann wirklich vollgestopft, aber ich fand es nie unübersichtlich, weil es gibt zwar sehr viel Zeug, es gibt echt viele Einrichtungsgegenstände und so weiter, aber zumindest mir war eigentlich jederzeit klar, wozu ist Gegenstand X und wozu ist Gegenstand Y. Es gibt vielleicht sehr, sehr viele unterschiedliche Blockart und Weisen, aber wozu die da sind, also die grundlegende Funktionsweise, die war mir eigentlich jederzeit klar. Und auch sowas wie die unterschiedlichen Räume und Co., es gibt eine Hilfefunktion im Spiel, wo du jederzeit nachlesen kannst, alle Räume, die du sozusagen schon entdeckt hast, werden da nochmal aufgelistet. Okay, was hatte ich doch da gleich reingebaut, damit ich den und den, das und das Schlafzimmer zum Beispiel bekomme oder das und das. Und sobald du das einmal entdeckt hast, sobald du das einmal ausprobiert hast oder das Spiel es dir gezeigt hat und du hast es dann nachgebaut, ab diesem Moment wird das da sozusagen eingetragen und du kannst alles nochmal nachgucken. Also das ist, da in der Hinsicht ist es relativ vorbildlich. Also ich habe mich nie erschlagen gefühlt, obwohl es wirklich eine eigentlich erschlagende Anzahl von unterschiedlichen Dingen gibt, die man bauen kann, einrichten kann und so weiter.
Okay. Ist es auch so ein Schönbauspiel? Bei Minecraft ist es ja schon so, dass viele Leute wirklich ins Detail gehen können und sich schöne Häuser bauen. Bei Screenshots sehe ich aber jetzt oftmals diese so zweckmäßigen Räume, die du gerade erwähnt hast, die eher eine Gameplay-Funktion haben, wo man plus zwei Blöcke hoch irgendwelche Mauern zieht, eine Tür reinsetzt und fertig. Das sieht nicht schön aus. Klär das mal auf. Wie viel Schönheit kann man in diesem Spiel erzeugen? Wie viel Freiheit hat man überhaupt dafür?
Oh, du hast sehr viel Freiheit, weil sie auch die Anzahl der Blöcke, die du dann zusammen zu etwas führen kannst, deutlich noch erhöht haben. Es gibt auch im Laufe des Spiels werden sogenannte Blaupausen freigeschaltet. Meistens im Rahmen der Storys. Das sind dann besonders gewaltige Gebäude, wie zum Beispiel eine Pyramide, die man bauen kann. Da helfen dir in der Regel auch die anderen Bewohner, die du bis dahin schon rekrutiert hast. Aber an diesen Bauwerken siehst du, und dazu dienen sie auch so ein bisschen, also die sind dann wirklich quasi mehrere Bildschirme groß, aus Tausenden von Blöcken, also wie so ein gewaltiges, was weiß ich, vielleicht wie der größte Lego-Sternenzerstörer oder so. Es hat dann so ein bisschen so diesen Lego-Ansatz. Klar kannst du alles alleine bauen im Rahmen der Story, wie gesagt. Bei den Story-Bauwerken helfen dir dann die NPCs, weil dann möchte halt die Geschichte, dass du eben so eine riesige Pyramide baust. Und ich glaube, die Entwickler sind sich im Klaren darüber, nicht jeder Spieler möchte hier jetzt 5000 Blöcke aufeinander stapeln. Zumal das auch ein Weilchen dauert. Wir reden hier von einem Konsolenspiel, gibt eben keine PC-Version. Auch da so die Steuerung, die funktioniert zwar gut, aber du bist halt immer darauf angewiesen, dass du eben keine Maus und keine Tastatur hast und dann eben mal ganz schnell irgendwie über Klicks und so weiter das Ganze machen kannst oder sehr, sehr schnell dich umdrehen kannst mit der Maus und so, sondern diese einzelne Klötzchen zu platzieren, das ist halt schon bis zu einem gewissen Grad halt einfach mediumsabhängig, beziehungsweise controllerabhängig, schon immer noch eine relative Fummelei. Da merkt das Spiel schon und weiß das Spiel schon, dass vielleicht jetzt nicht jeder diese riesigen Bauwerke ganz alleine bauen möchte, deswegen lässt es das sozusagen auf Wunsch die NPCs übernehmen, aber du kannst schon echt sehr viel, sehr große Sachen bauen, schön bauen, wenn du das möchtest. Und das Spiel unterstützt das auch mechanisch. Auch da wieder eine clevere Mechanik, finde ich, eingeführt. Nämlich deine Bewohner, sowohl auf deiner Hauptinsel als auch auf den Story-Nebeninseln. Also auf den Story-Nebeninseln hast du in der Regel, baust du auch immer noch ein Dorf auf. Aber das musst du nicht sonderlich schön machen. Das sieht man zum Beispiel auf vielen dieser Screenshots. Das ist sozusagen nicht deine Hauptsiedlung, aber die kannst du auch noch aufbauen, wenn du das möchtest, und bis zu einem gewissen Grad musst du diese Nebendörfer sozusagen auch immer aufbauen, aber wenn die eben am Schluss kaputt gemacht werden von der Story, kann es dir wurscht sein, weil du hast ja eigentlich deine Hauptsiedlung noch woanders. Und gerade in diesen Nebenbauwerken oder in diesen Nebensiedlungen ist es gerade am Anfang relativ wichtig, Dankbarkeit seiner Bewohner einzusammeln. Mhm. Und deine Bewohner, und der verlieren dann solche Herzchen, das symbolisiert die Dankbarkeit der Bewohner bei den tollen Sachen, die du ihnen jetzt zusammengebaut hast. Und je schöner deine Stadt ist und je komfortabler auch die Annehmlichkeiten in diesem Ort sind, desto mehr Dankbarkeit lassen die fallen. Und wenn du eine bestimmte Menge, das ist sozusagen die Hauptwährung des Spiels, Dankbarkeit eben auf diesen Story-Inseln erreicht hast, dann kannst du deine Siedlung ausbauen und du kriegst mehr Leute, die dann angezogen werden von deiner Siedlung und so weiter, schaltest neue Gegenstände frei. Das gilt auch für deine Hauptinsel, da schaltest du hauptsächlich oder sehr viel kosmetische Sachen frei, wenn du Dankbarkeit gesammelt hast. Okay. Die kannst du dann wieder ausgeben, um dir neue Blöcke und so weiter und neue Einrichtungsgegenstände zu kaufen. Und diese Dankbarkeit wird eben gekoppelt unter anderem an, haben die Bewohner was zu tun, also die freuen sich dann zum, oder haben sie auch was zu essen zum Beispiel, wenn du ihnen Essen in einer Kiste überlässt, dann gehen sie halt morgens hin, nachdem sie aufgewacht sind, es gibt einen Tag- und Nachtzyklus und gehen erstmal was frühstücken und wenn was zu essen in irgendeiner Kiste rumliegt, dann freuen die sich. Oder wenn sie halt nicht unter freiem Himmel auf dem Boden schlafen müssen, weil du ihnen Schlafmöglichkeiten gebaut hast, dann freuen die sich morgens und wenn du ihnen besonders schöne Schlafmöglichkeiten baust, dann freuen sie sich umso mehr. Und so wird sozusagen an diese zentrale Ressource des Spiels, wird dann tatsächlich auch so ein bisschen das Schönbauen geknüpft. Denn wenn du einen Raum besonders schön machst, also du kannst dann irgendwann Fenster einbauen und kannst teure Teppiche dort reinlegen und. Das sind dann so fancy Gegenstände. Und die erhöhen dann einfach den Schönheitswert dieses Raumes oder dieses Gebäudes und dann wirft das unterm Strich mehr Dankbarkeit ab, wenn es tatsächlich benutzt wird, was dann wiederum dazu führt, dass du dir eben schneller oder dass du dir mehr Sachen kaufen kannst. Und so wird das Schönbauen relativ dezent. Du musst das nicht machen. Du kommst auch immer anders ans Ziel, aber schon so ein bisschen dezent dran gekoppelt. Du willst schon ein bisschen schön bauen, dann freuen sich deine Bewohner mehr und du kriegst eine Belohnung dafür. Das finde ich ein echt nettes System.
Jetzt, wo du das so erzählst, klingt das eigentlich relativ stark nach ohnehin japanischen Rollenspielen etablierten Systemen, wo man eben, wie zum Beispiel bei Ni no Kuni 2, glaube ich, war das so, eine Stadt aufbaut, NPCs zufriedenstellt, Fetch-Quests erledigt, um hier noch irgendeinen Zufriedenheitsregler ans Maximum zu treiben, hier noch irgendwas ausbaut, bloß eben mit einer Minecraft-Mechanik drunter. Aber diese Systeme, oder?
Es ist gar nicht, also so ein Ni no Kuni 2 oder so, das wollte das ja auch dann tatsächlich, dass man diese Siedlung und so weiter ausbaut und hat da tatsächlich bis zu einem erheblichen Grad die Progression dran geknüpft. Hier ist es jetzt so, du hast natürlich schon Quests, die dann sagen, bau mir doch mal Gebäude XY, also das, was ich vorher meinte mit, das ganze Spiel ist ein sehr, sehr langes Tutorial, weil dann kommt halt NPC XY und sagt, oh, und ich hätte jetzt gerne irgendwie einen Kraftraum gebaut und der funktioniert so, da musst du das und das und das reintun und dann gehst du halt hin und dann baust du ihm einen Kraftraum und dann ist die Quest erledigt. Also das hast du schon zu einem durchaus erheblichen Teil, aber mein Gott, wenn du dieses ganze Dankbarkeitssystem ignorieren möchtest, also ich habe das auf der ersten dieser Story-Inseln, auf dieser Bauernhof-Insel nenne ich sie jetzt mal, habe ich relativ viel und auch schön und so weiter gebaut. Auf der zweiten Insel, auf der Bergwerksinsel, habe ich das dann mehr oder weniger ignoriert. Da haben die alle unter freiem Himmel gepennt. Ja. Und es geht auch ohne. Also es ist halt einfach nur, was ich damit meine, ist, ich finde es halt ganz nett, wenn man eben dieses Schönbauen, wenn das nicht nur reiner Selbstzweck ist, man kann es zum reinen Selbstzweck machen, und man kann wirklich große, gewaltige, schöne Dinge zum reinen Selbstzweck bauen, aber es wird halt auch mechanisch unterstützt, also du hast auch tatsächlich was davon, wenn du jetzt sagst, nö, bei mir hat jeder Bewohner sein eigenes Zimmer und ich gebe mir Mühe und ich richte das schön ein und so weiter und so fort und ich schaffe Annehmlichkeiten und die sollen eine Kneipe haben, wo sie abends hingehen können und die sollen auch immer was zu essen haben, sie sollen auch tagsüber was zu tun haben, weil die Bewohner freuen sich halt zum Beispiel, wenn sie tagsüber auf dem Feld arbeiten können und so weiter. Also wenn du das machen möchtest, dann kannst du das nicht nur machen, es sieht nicht nur am Ende auch schön aus, sondern du bekommst auch eine Belohnung dafür.
Jetzt habe ich eine Theorie, ja, eine Vorahnung. Angesichts der Tatsache, dass das Spiel von dir glaubt, dass du komplett bescheuert bist, nichts blickst und ständig an der Hand gehalten werden musst, ich wette, es ist praktisch null Herausforderung, dieses Spiel zu spielen. Habe ich recht?
Ja, hast du. Dann kommen wir nämlich zu dem Teil, der so ein bisschen das Action-Rollenspiel-System ist. Und das Action-Rollenspiel-System ist letztlich eines, das mit einer einzigen Taste auskommt, nämlich der Angriffstaste und bis zu einem gewissen weiteren Grad der Sprungtaste. Also du kannst in dem Spiel, was die Fortbewegung angeht, nach der ersten Insel schaltest du so eine Art Gleitschirm frei, der wird aber relativ selten tatsächlich, ist der notwendig und wird relativ selten genutzt. Eigentlich läufst du überall hin oder benutzt eben das Schnellreisesystem, gibt ein ganz komfortables Schnellreisesystem, wo du Schnellreisepunkte freischaltest, aber in der Regel bist du zu Fuß, eine lange Zeit des Spiels zumindest, bist du zu Fuß unterwegs, du kannst sprinten, das leert so einen Ausdauerbalken, also nur über einen überschaubaren Zeitraum, oder eben ganz normal zu Fuß unterwegs und dann kannst du springen, wie sich das für so ein Spiel natürlich auch gehört, muss ja die Klötzchen auch irgendwie hochkommen und es gibt tatsächlich eine sozusagen Sprungfunktion und dann gibt es mit einem Knopfdruck auf der Switch, was jetzt mit der Y-Taste, dann haust du zu. Im weiteren Verlauf kriegst du noch ein paar rudimentäre, wie ganz früher bei einem Zelda zum Beispiel, bei den Ur-Zeldas, kriegst du noch ein paar rudimentäre Spezialattacken, so ein halt die Angriffstaste gedrückt, dann macht er halt so einen ganz schweren Rundum-Angriff, später kommt noch so eine Combo-Attacke dazu, weil du hast so einen besten Kumpel, den dir das Spiel gleich von Anfang an die Seite stellt. So eine Art Companion, den du die ganze Zeit dabei hast. Mit dem kannst du dann noch so eine Spezialattacke machen. Der greift auch automatisch andere Monster an. Den kann man auch nicht kontrollieren oder so. Aber das ganze System ist wirklich ein zu Monster hinlaufen, dreimal draufhauen, wegspringen vor dem Monsterangriff, wieder hinlaufen, dreimal draufhauen, wegspringen vor dem Monsterangriff. Und wiederhole das sehr häufig. Und wenn wir über irgendwelche Bossmonster und so weiter reden, dann eben sehr, sehr häufig. Das ist das Kampfsystem des Spiels. Und es ist, also mir ist es jetzt in über 20 Stunden nicht gelungen zu sterben.
Ha. Wieso kämpft man überhaupt gegen Monster? Was bringen sie dir? Also bringen die Ressourcen?
Ja.
Tötest also, du die deswegen?
Genau, unter anderem gibt es Ressourcen. Also wenn du zum Beispiel so etwas machen möchtest und was du auch relativ früh brauchst halt für verschiedene Sachen, sind Lichtquellen. Ob das jetzt Fackeln sind oder im weiteren Spielverlauf dann irgendwelche Leuchter und so weiter. Da brauchst du Öl und Öl bekommst du von den Dragon Quest-typischen Schleimmonstern, die rumlaufen.
Das nimmt ja fast eine etwas düstere Geschichte an. Wie ist denn das überhaupt, wenn du in dieser Welt unterwegs bist, wo auch Monster unterwegs sind? Gibt es da so eine Art Gating? Gibt es da irgendwo ein Gebiet, wo High-Level-Monster unterwegs sind, wo du weißt, hier ist vielleicht irgendwas Tolles, aber ich bin noch zu klein dafür?
Nicht wirklich. Also es gibt noch so optionale Inseln, die man auch ansteuern kann, die dann halt einfach besondere Belohnungen bringen und teilweise so Quality of Life Sachen. Mhm. Also gerade in diesen Bonusinseln sozusagen, die werden schon relativ früh, wird da die erste freigeschaltet und dort bekommst du dann, also die kannst du generell erkunden, da gibt's relativ viele Rohstoffe zu holen, und andere Sachen, die man halt einfach so ein bisschen zusammen erkunden kann und du bekommst in der Regel bei so einer Bonusinsel so eine Art Checkliste. Und wenn du alle sozusagen Gegenstände, die diese Bonusinsel zu bieten hat, also alle Bäume, Sträucher, unterschiedliche Erdtypen und so weiter, wenn du dir jedes davon mal angeguckt hast, ja, dann wird so ein Haken auf so einer Checkliste gemacht und wenn du quasi alles abgegrast hast auf dieser Insel, dann bekommst du von dem jeweils zugeordneten Rohstoff eine unlimitierte Anzahl. Deswegen rentiert sich das zum Beispiel. Und auf diesen Bonusinseln oder auf diesen Erkundungsinseln, die total optional sind, da hast du dann teilweise auch mal, so ist es mir gegangen, hier sind jetzt relativ starke Gegner, da komme ich mal später wieder. Aber die Story oder im Laufe dessen, was du auf der Kampagne machst, ist mir eigentlich nie sowas begegnet. Es gibt ein paar, meistens relativ versteckt, auf den einzelnen Inseln Supermonster, die werden dann auch so bezeichnet, da bekommst du, wenn du die besiegst, am Ende in der Regel einen besonderen Gegenstand oder ein besonderes Crafting-Rezept. Das ist meistens dann sowas, da kannst du eine besonders starke Waffe zum Beispiel schmieden oder eine besonders starke Rüstung. Aber das sind in der Regel reine Bullet-Sponges. Also das ist halt einfach nur die Frage, da musst du halt einfach nur sehr lange draufhauen. Und die Monster telegrafieren in der Regel auch ihre Angriffe und geben dir immer, gerade wenn sie ihre Spezialattacken machen, dann leuchten sie so rot und dann geben sie dir sehr, sehr viel Zeit, aus dem Weg zu gehen und wieder hinzulaufen, wieder ein paar Mal draufzuhauen. Es ist eigentlich dann eher ein Geduldsspiel. Aber eine wirkliche Schwierigkeit und ein Anspruch innerhalb dieses Kampfsystems habe ich zumindest nirgendwo erkannt. Also da ist es wirklich auf so einem, ja, also ein Secret of Mana zum Beispiel, um jetzt mal so ein altmodisches japanisches Action-Rollenspiel zu nennen, das war richtig anspruchsvoll dagegen.
Aber ich nehme an, das ist immer noch hochsympathisch, mit niedlich drolligen Gegnern, mit der klassischen Dragon Quest Musik.
Ja, also du hast diese klassischen Dragon Quest Soundtracks, das sind ja teilweise so MIDI-Stücke, mhm, die sie halt immer noch aus der alten NES und SNES-Zeit recyceln, um der lieben Nostalgie willen. Du hast den ganzen Grafikstil des letzten Dragon Quests, mhm, also des letzten Hauptteils von letztem Jahr, den ich vorher schon erwähnt habe. Das Ganze sieht knuffig aus, du hast diese grinsenden Schleimmonster, überhaupt das ganze Gegnerdesign. Das habe ich ja schon bei der Wertschätzung des letzten Dragon Quests gelobt. Das ist alles echt nett gemacht. Die ganze Atmosphäre hat sowas von so einer heimeligen, kunterbunten, bonbonfarbenen Fantasy-Welt. Hm. All das ist wirklich echt nett gemacht. Aber der spielerische Anspruch ist halt, also was jetzt so die Herausforderung des Ganzen angeht, ist halt sehr, sehr, sehr überschaubar. Das gilt übrigens auch, es gibt noch optionaler Natur, gibt es Rätsel. Wie kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie diese Rätselschreine in dem neuen Zelda, in Breath of the Wild, nur in wirklich ganz, ganz simpel. Auch dort gibt es so Art Schreine, die stehen dann halt irgendwo rum. Und du musst dann halt sozusagen rausfinden, anhand dessen, wie da die Klötzchen drumherum angeordnet sind, was das für ein Rätsel ist, das hier von dir gelöst werden möchte. Und in der Regel ist das wirklich eine Sorte Rätsel, wo man jetzt, also weißt du, selbst wenn du sagen würdest, du hast nur 5 Sekunden Zeit, es zu lösen, in der Regel kannst du das.
Okay.
Ja, in der Regel ist es halt auf den ersten Blick offensichtlich, okay, quasi, weißt du, das ist jetzt so ein zweigeteilter Schrein und links ist der so aufgebaut und rechts ist ein Klötzchen unterschiedlich, das muss ich jetzt verschieben.
Mhm. Ja, wieso hast du es dann überhaupt gespielt? Alles, was du jetzt so erzählst, klingt ganz nett. Das ist etwas, da würde ich mich voll freuen, wenn ich das irgendwie im Neffen oder einem kleinen Bruder verchecken würde. Aber ein Spiel, das mich nicht fordert, das sich endlos Zeit lässt, mir alles beizubringen, das würde mich so von der Beschreibung her relativ schnell komplett fallen lassen als Spieler. Ich wäre da raus. Wieso bist du dran geblieben? Hat das gereicht? Oder ist es
ja, also ich find, das entwickelt einen, und das hat der Vorgänger auch schon in seinen lichten Momenten, und hier gelingt es besser, weil sie auch so kleine Kleinigkeiten verbessert haben. Jetzt hat zum Beispiel dieser Hammer, den man halt, also quasi die Pickaxe bei Minecraft oder so, also der Hammer, mit dem man halt die ganzen Klötzchen zerhaut und alles einsackt und Bäume fällt und so weiter, der liegt jetzt nicht mehr zusammen mit dem Schwert auf der gleichen Taste. Ich bin mir relativ sicher, dass das im Vorgänger so war, was dann teilweise so ein bisschen einfach so dich aus dem Spielflow rausgerissen hat. Also den ganzen Teil haben sie jetzt erheblich besser umgesetzt, dass das alles viel leichter von der Hand geht. Und so entwickelt das Spiel wirklich einen wunderschönen, abwechslungsreichen, organischen Fluss. Ich baue hier mal ein bisschen was, ich mache da mal wieder eine Quest, dann gehe ich da mal wieder erkunden. Ach, da drüben steht so ein Schrein rum. Du bist zwar an keiner Stelle irgendwie großartig gefordert, aber du stehst auch wiederum an keiner Stelle da und deine Progression geht nicht weiter, sondern es ist wirklich ein schön rundes Spielerlebnis, bei dem du immer was zu tun hast und eigentlich immer noch denkst, ach, da drüben, und quasi so ein bisschen dieses, ach, das eine mache ich noch, weil da habe ich mich tatsächlich in seinen lichten Momenten ertappt, dass ich zum Beispiel da saß und gedacht habe, ach, ich müsste jetzt eigentlich langsam mal mit dem Hund raus, baue noch schnell hier dieses Gebäude fertig. Aber dann war halt noch, ach, komm, da drüben, die Quest mache ich jetzt an, da vorne ist noch schnell ein Schrein, den Schrein mache ich noch, und 2 Stunden später war es dann so ein, ja, Hund, okay, wir gehen jetzt wirklich, ich hab's dir versprochen.
Wie ist es eigentlich, ist die Progression befriedigend? Spürt man, dass man da irgendwie belohnt wird? Wird der Charakter spürbar besser? Baust du schneller? Ich meine, ich weiß, dass du so ein alter 100%er bist, ja? Dass man dich mit diesen hier zu 99%, hast du das schon erledigt, wunderbar triggern kann, aber lohnt sich's? Spürst du's?
Ja, du siehst es halt. Also das ist eher eine visuelle Repräsentation. Mhm. Also klar, du kannst bessere Waffen machen, dann machst du mehr Schaden und bessere Rüstungen, dann hältst du mehr Schaden aus. Du kannst auch teilweise noch deine Bewohner bewaffnen, je nach Bewohner. Ein bisschen doof ist, dass es da keine vernünftige Übersicht gibt, sondern man jeweils, wenn neue Bewohner, musst du erstmal ausprobieren, kann ich dem ein Schwert geben, ja oder nein? Weil es teilweise auch auf deine Siedlung dann eben wieder so Monsterattacken gibt und dann helfen die auch noch mit. Aber eigentlich ist die ganze Progression, ich habe vorher auch schon erwähnt, das Rollenspielsystem ist halt einfach nur, du sammelst Erfahrungspunkte und wenn die Leiste voll ist, steigst du ein Level auf und du kriegst mehr Hitpoints. Und that's it. Da gibt's kein großartiges Skillsystem oder sonst irgendetwas oder Attributspunkte, die du verteilen kannst. Also eigentlich ist die Progression im Spiel ist eine visuelle, nämlich wie deine Stadt wächst und gedeiht und die tollen anderen Sachen, die du jetzt plötzlich noch bauen kannst, so du sie denn bauen willst. Und das finde ich eigentlich auch eine vom Grundsatz her eine ganz nette Geschichte, wenn sie gut umgesetzt ist, in der Hinsicht setzt das Spiel das gut um, ist, wenn du einfach eine visuelle Repräsentation deines Spielfortschritt hast, weil deine Stadt wird größer und deine Stadt wird schöner. Und oh, jetzt könnte ich denen noch dies bauen, jetzt könnte ich hier noch jenes machen und die Bewohner interagieren dann tatsächlich damit. Ich baue jetzt irgendwelche Dartscheiben in die Kneipe und dann fangen die an, Dart zu spielen und dann freuen die sich drüber und lassen Herzchen fallen.
Der Wuselfaktor.
Ja, stimmt. Wuselfaktor könnte man bis zu einem gewissen Grad auch sagen. Du hast zwar nie irgendwie so eine Riesensiedlung wie jetzt in einem Anno oder so, das sind schon, also im Laufe des Spiels kommen schon einige dazu, aber weißt du, dann rennen halt 30 Leute durch deine Siedlung oder irgendwann mal 40 Leute oder so, aber und tatsächlich noch ein paar mehr, aber halt keine 500.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage, die, da habe ich keinen guten Punkt gefunden, die geht es wieder ein bisschen zurück in Richtung Exploration, aber von dem, was ich von Minecraft weiß, ist Minecraft ein Spiel, das sehr vertikal ist, weil man in Minecraft eigentlich relativ schnell in die Erde buddelt, Höhlensysteme, Minenschächte aushebt, guckt, was unter der Erde verborgen ist. Und bei Minecraft sind da Dinge verborgen, Höhlensysteme, Lava, Ressourcen, Gegner. Ist es bei dem Spiel auch so? Ich habe den Eindruck, da passiert mehr auf der Oberfläche oder ist das ein Irrtum meinerseits?
Schon. Also wenn was unter der Erde passiert, dann in der Regel, weil ich das Spiel im Laufe eben dieser Story-Kampagne, gerade auf der zweiten Insel, die sich extrem viel eben mit diesem ganzen, da geht's um so eine alte Minenstadt, die jetzt stillgelegt wurde und du sollst sie wieder zum Laufen bringen und wieder ein goldenes Zeitalter dort auslösen. Da geht es sehr um sowas und da steht sowas dann im Mittelpunkt und dann gehst du halt auch über so einen alten Minenschacht irgendwie nach unten, wobei sie da auch ein bisschen tricksen, was das nach unten angeht. Also es fühlt sich, also es ist mehr ein, du gehst zur Seite, aber sie tun so, als wär's nach unten. Also das ist schon ein eher horizontales Spiel. In den Momenten, wo es ein vertikales Spiel sein möchte, kaschiert es das ganz gut, dass es das nicht so ist, wie das in einem Minecraft oder in einem Terraria, wo quasi die Oberfläche nimmt sozusagen 1% der Spielwelt ein, also gerade bei einem Terraria so gefühlt, und der Rest passiert irgendwie nach unten. So ist es jetzt nicht, aber sie kaschieren das A ganz gut und es macht jetzt auch nicht so viel aus, weil gerade auch was die ganze Perspektive angeht, dass du eben nicht wie bei einem Terraria jetzt zum Beispiel so eine 2D-Seitenansicht hast oder so. Also das nach unten buddeln ist auch in dem Spiel trotz jetzt einer zuschaltbaren Ego-Perspektive immer noch der fummeligste Ansatz. Okay. Also wenn du zum Beispiel auch gerade in deinen Städten hingehst und sagst, okay, jetzt will ich hier mal einen Fußboden zum Beispiel verlegen in die einzelnen Räume. Das heißt, ich muss diese ganzen Blöcke, diese Erdblöcke, auf die ich zuerst gebaut habe, die muss jetzt alle rauskloppen, ja, und dann quasi dort Fußbodenblöcke einsetzen. Das ist immer noch die fummeligste Arbeit. Also dieses nach unten graben und auch das unübersichtlichste teilweise, weil das Spiel da auch ein bisschen Kameraprobleme und Co. hat. Es ist also nicht so ein vertikales Spiel. Also die Erkundung ist mehr, wie man das aus einem Rollenspiel oder aus einem japanischen Rollenspiel kennt, so ein, was ist denn dort drüben? Und dann läuft man da mal hin. Und natürlich kann man auch teilweise Berge hochhopsen und dann findet man da oben noch irgendeinen Schrein oder eine Schatzkiste oder so. Aber die Erkundung ist weniger wie jetzt bei einem Minecraft oder so, sondern mehr wie in so einem Rollenspiel.
Alles klar. Danke für die Aufklärung. Ja, das klingt ja insgesamt so vom Feeling her wie etwas, was auch die Dragon Quest Designer zum Hauptspiel gesagt haben, dass Dragon Quest wie ein angenehmer Ort ist, zu dem man immer wieder gern zurückkehrt, in dem man gern Zeit verbringt. Kein großes Abenteuer, keine dramatische, emotionale Reise, sondern eher so dieser heimelige, bequeme, gemütliche Ort, an dem man abends 1-2 Stunden verbringt. Scheint auch auf dieses Spiel ganz gut zuzutreffen, wenn man diese Sorte Spiel mag.
Jetzt sind wir nämlich an dem entscheidenden Punkt. Denn wenn dieses Spiel keine Geschichte gehabt hätte, ja, dann würde ich jetzt vielleicht da sitzen oder nur ganz rudimentäre, so bau das auf und fertig oder so. Dann würde ich jetzt da sitzen und würde ohne mit der Wimper zu zucken eine Vollpreisempfehlung abgeben. Ich würde vielleicht sagen, oh, es ist ein bisschen schade, dass das Spiel ja keine großartige Geschichte oder sich da nicht noch mehr Mühe gibt, da wäre noch irgendwie Potenzial nach oben und so weiter. Aber ich würde hier vollkommen bedenkenlos eine Vollpreisempfehlung aussprechen. Dummerweise hat das Spiel eine Geschichte und dummerweise gibt es sich redlich Mühe, die dümmste je in einem Computerspiel erzählte Geschichte zu erzählen. Es gelingt dem Ganzen nicht ganz, aber nicht, weil das Spiel das nicht versucht. Also das ist eine außergewöhnlich dumme Erzählung mit außergewöhnlich dummen Figuren, die ganze Zeit, es ist geschwätzig hoch 19, es sagt dir alles 28 Mal. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, nein, 28 Mal. Ich habe mich selten in einem Spiel, immer wenn das Spiel den Mund aufmacht, also hätte es einfach die Klappe gehalten, wäre es jetzt eine Vollpreisempfehlung. Okay, aber immer wenn es den Mund aufmacht, ja, kommst du dir vor, wie der Typ mit zwei Beinen irgendwie in einem, oder weißt du, wie das Special Needs Kind, das gar keine Special Needs braucht und wo man denkt, selbst die Special Needs Kinder sind nicht so dumm.
Okay, ganz, ganz ruhig. Die Story. Zäumen wir mal das Pferd von vorn auf. Wer bist du eigentlich und warum baust du diese ganze Welt auf? Was ist deine Heldengeschichte?
Ah, du fängst auf einem Schiff an und wie du da jetzt hingekommen bist auf so einem Gefängnis, auf so einer Art Gefängnisschiff, weiß man nicht so ganz. Offensichtlich gibt es so eine Fraktion, die heißen die Kinder des Hargon, und Hargon war einer der Hauptantagonisten von Dragon Quest 2, der ein böser Priester war, der versucht hat, den Gott der Zerstörung namens Melroth zu beschwören und die Welt zu vernichten. Und das Ganze spielt hier in so einer Art Alternativwelt, also so ein bisschen, was wäre, wenn Dragon Quest 2 nicht so passiert wäre, wie es dann tatsächlich passiert ist. Und diese Kinder, also die ist so eine Sekte, diese Kinder des bösen Priesters, die haben jetzt sozusagen die Welt übernommen und haben das Bauen verboten. Ja, weil die Welt, genau, weil irgendwie offensichtlich das mit der Beschwörung des bösen Melroth, Gott der Zerstörung, hat nicht so ganz geklappt. Übrigens, der Begleiter, den man dabei hat, der heißt Melroth. Ja, und der Einzige, der nicht weiß, dass er der Gott der Zerstörung ist, ist er und Co. Also das wird dann im Laufe der Story noch relevant. Also wir als Spieler, auch selbst die Dragon Quest nicht gespielt haben, jetzt Dragon Quest 2 ist ja ewig und 3 Tage her, mag man da denken. Also das Spiel erzählt einem relativ schnell, dass der Begleiter, den man da dabei hat, eigentlich der Gott der Zerstörung ist, aber an Amnesie leidet und eben aus irgendeinem Grund nicht weiß. Und warum man in einer Menschengestalt ist, so als junger Bursche und so weiter, weiß man am Anfang auch alles nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, man ist am Anfang als dieser Erbauer auf diesem Gefängnisschiff, diese Kinder des bösen Priesters, und das Schiff geht unter und dann wird man auf die auf diese eben schon angesprochene Hauptinsel geschickt, und dort soll man dann eben wieder mit dem Bauen anfangen und gegen diese bösen Kinder, gegen diese böse Sekte agieren, die das Bauen verboten hat, weil die Welt, die soll ja langsam aber sicher zugrunde gehen, und die Erbauer, die sind ganz schlimm.
Okay, abgefahren. Ich habe etwas Simpleres erwartet, aber im Grunde genommen auch nichts anderes als der Skyrim-Einstieg.
Also ich habe nichts gegen den Einstieg und ich habe nichts gegen diese ganze Prämisse und so weiter und so fort. Natürlich ist das ein bisschen eine kindliche, keine kindische, aber so ein bisschen so eine eher kindlich angehauchte, märchenhaftere Erzählung, und überhaupt kein Problem dabei. Das Problem ist, wie ich schon sagte, das Spiel hält dich für einen Vollidioten. Und da dich das Spiel für einen Vollidioten hält, geht es an jeder Stelle hin und erzählt dir genau diese Prämisse, die ich dir gerade gesagt habe. In den ersten 20 Stunden kriegst du die vielleicht 150 Mal vorgekaut.
Ah, sie sagen dir wahrscheinlich sehr oft, dass das Bauen eigentlich verboten ist.
Ja, sie sagen das nicht nur sehr oft. Also jedes Mal, wenn du die Städte ausbaust im Rahmen der Storyline, kommen neue Bewohner, die angelockt werden, weil das wird halt symbolisiert, indem du so eine Glocke schlägst. Dann kommt ein neuer Bewohner und dann musst du mit dem neuen Bewohner reden, um ihn zu rekrutieren. Und jeder neue Bewohner sagt dir, ja, aber die Kinder des Hargon, die haben doch das Bauen verboten. Wir können doch hier nicht einfach bauen. Bauen ist doch hier total verboten. Und dann kommt ein anderer NPC angewackelt, den du schon rekrutiert hast. Nein, der Erbauer hier, unser Bilder hier, der ist total super und so weiter. Und weißt du, dann erfüllst du irgendeine Quest für die, und dann jeder von denen sagt dann, ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal zu einem Erbauer werde, aber jetzt habe ich auch Lust zu bauen. Und nachdem es dir der 45. erklärt hat, möchtest du irgendjemandem den Hals rumdrehen. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Spiel. Das Spiel kann dir nicht einfach nur mal zum Beispiel sagen, bau mir doch einfach mal Raum XY. Nein, das Spiel sagt dir, bau mir mal Raum XY. In Raum XY befindet sich übrigens das, das und das. Habe ich schon erwähnt, dass wenn du Raum XY, den ich übrigens gebaut haben möchte, bauen möchtest, da befindet sich das, das und das und das da drin. Übrigens, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, es ist wirklich gruselig. Also jede dieser Figuren in diesem Spiel, die irgendetwas mit den Quests zu tun hat, also um Gottes Willen, ich bin irgendwann nicht mehr auf die Idee gekommen, jemanden anzusprechen, der nichts mit einer Quest zu tun hatte, der sülzt dir das Ohr ab, dass es nicht mehr feierlich ist. Und zwar immer wieder mit dem gleichen banalen, belanglosen Scheißdreck. Nicht einer davon hat irgendetwas Cleveres zu sagen, sondern jeder davon ist ein Tutorial-Sprachrohr für den Fall, dass du wirklich genauso dumm bist, wie die Entwickler denken, dass du es bist.
Dabei klang das vorhin so charmant von diesem Gott der Zerstörung in Form deines Begleiters mit Amnesie. Mhm. Gibt es gar keine Highlights? Gibt es nicht irgendwo einen Lichtblick bei den Dialogen?
Nein, das ist ganz gruselig, weil ab und zu kommen dann solche Szenen, dass irgendwer, wir wissen am Anfang nicht wer, so eine Stimme spricht dann zu dem Melroth, wie er heißt, also zu deinem Begleiter. Und der wischt das natürlich immer beiseite. Also außer, dass irgendwie eine komische Stimme ihm die ganze Zeit sagt hier, oh Herr der Zerstörung oder so, er kann ja nicht mich meinen. Ja, ich bin zwar der Einzige, der es hört, aber egal. Ja, also überhaupt die Story, also mit dumm noch sehr, sehr freundlich umschrieben. Aber auch das egal. Und dann haben wir diese Einblendung, weil es gibt keine Sprachausgabe in dem Spiel. Das heißt, das funktioniert über so eine Texteinblendung. Und das könnte ja einfach sein, ja, theoretisch ja denkbar, dass du für so eine Textzeile, so vielleicht aus 7 Wörtern bestehend, einfach 30 Sekunden brauchst, um sie zu lesen. Deswegen wird die so lang eingeblendet und lässt sich auch nicht wegklicken. Weil du bist ja dumm. Du kannst, also, vielleicht musst du ja auch noch jemanden rufen, der es dir vorliest. Es kann ja sein. Weil du bist halt einfach ein Vollidiot. Und das ganze Spiel, also, und jedes Mal, wenn diese Stimme dann wieder kommt, ja, was so ein bisschen Dramatik in der Story machen soll, sitzt du halt als Spieler davor und sagst, oh nein, oh, wenn ich Pech hab, hat sie irgendwie 10 Zeilen Einträge, da hocke ich hier übermorgen noch.
Oh Gott, du Arme.
Und das ist wirklich, also, ich hab mich, glaube ich, noch nie hat mich ein Spiel auf eine intellektuelle Weise so sehr wie einen Volltrottel behandelt und gering geschätzt wie dieses Spiel. Jedes Mal, wenn es den Mund aufmacht, kommt was Dummes raus. Und es hält, und diese Unverfrorenheit, mit denen es alle anderen Leute auch noch für dümmer hält als es selbst. Das ist halt, also, mir fehlen die Worte.
Steile These, das ist einfach nicht für dich gemacht, das ist für 6- bis 7-Jährige gemacht.
Die sind auch nicht so dumm. Das meinte ich vorhin. Selbst 6- bis 7-Jährige werden irgendwann sagen, jetzt halt die Klappe, ich hab's kapiert.
Okay, ja, das kann ich.
Und dazu kommt noch, es hält mich ja nicht nur für einen dummen 6-Jährigen, es hält mich auch noch für einen notgeilen 6-Jährigen.
Hey, auf Japan ist Verlass.
Naja, so leicht kommt man mir da echt nett davon, weil ich will es kurz erwähnen, die zweite Insel, also diese zweite Story-Insel, da wo es um das Abbauen von Mineralien, da diese alte Minenstadt. Und im Zentrum steht zumindest zu Beginn die einzige Frau oder junge der Frau, ja, Mädchen, die in dieser Minenstadt lebt. Und diese Minenstadt, ihrem Vater gehörte früher mal die stillgelegte Kneipe. Und sie möchte jetzt diese Stadt wiederbeleben. Und du bist ja einer von diesen Erbauern und so weiter. Und vielleicht kannst du irgendwie dabei helfen. Und die heißt Babs. Und die Babs ist, wie ich sagte, die einzige Frau in dieser Stadt und alle anderen in dieser Stadt stehen auf die Babs. Und sie sagen dir das, und weil das Spiel ja nicht damit klarkommt, dass dir Menschen Dinge nur einmal sagen oder zweimal, sagt dir jede Person, ja, bei jeder Quest, die du im Laufe dieses Dings machen musst, jedes Mal, wenn du mit dir redet, sagen die dir mindestens 17 Mal, dass sie auf Babs stehen. Und dass sie Babs heiraten wollen und dass Babs die schönste Frau ist und so weiter. Und ihre Mutter war ja eine Tänzerin und die Babs, die soll jetzt doch auch demnächst mal tanzen. Und ho, und dann laufen da zum Beispiel NPCs rum und dann musst du denen zugucken, wie sie so ihre Pixelmuskeln, ja, weil die sind dann so diese Pixelmuskelmänner-Typen, ja, und die flexen dann für die Babs. Ja, und die wollen dann Kraftraum gebaut haben für die Babs und dann muss man der Babs eine Dusche bauen, weil da die Babs muss ja dann mal nur mit einem Handtuch bekleidet irgendwie duschen. Und dann stehen alle Leute davor und sagen, oh, ich will aber hier mal die Babs heiraten. Und das geht eben nicht nur eine halbe Stunde, eine Stunde oder so, das geht die komplette, vielleicht 10 Stunden, oder 10 war es nicht, aber 7, 8 Stunden, die ich auf dieser Insel war, wieder und wieder und wieder. Weil die Babs kommt ab und zu mal zu dir und steckt dir so ein bisschen Essen zu, das sie zubereitet hat. Und dann kannst du dir die Uhr danach stellen, dass auch nach dem 8. Mal noch ein NPC angelaufen kommt und dir erstmal 3 Textbildschirme, die du wegklicken musst, eine Kassette ins Ohr drückt, wie neidisch er ist, dass die Babs dir was zu essen gemacht hat. Und am Ende tanzt die Babs natürlich auch für die ganze versammelte Männermannschaft.
Das ist die
Ortes.
Auflösung. Das
ja,
ist
sie,
die,
zieht,
das,
sie, das zieht, sie zieht Strapse an und solche Playboy-Bunny-Ohren und läuft dann nur noch so rum.
Das ist der Win-State.
Das ist, also in seinem plumpen, dummen Altherren-Sexismus ist das. Also ich will es noch nicht mal sonderlich hochhängen, weil es hat es überhaupt nicht verdient, dass ich mich hier jetzt großartig über diesen über diesen unfassbar unsäglich dummen, plumpen Sexismus auch nur in irgendeiner Form ärgere. Aber die Dummheit ärgert mich. Also die Dummheit, mit der das Spiel hingeht und echt denkt, ich finde das in irgendeiner Form putzig oder nett oder irgendwas anderes als einfach nur unsäglich dumm.
Teufelsadvokat jetzt wieder. Jochen, japanische Entwickler und Erzählweisen, das ist doch der Charme, der Spieler aus diesem Land ausmacht. Diese naive, kindliche Umgang mit Klischees und Sexualität.
Ja, ach, du meinst dieses paternalistische, die Wilden von da drüben, die kennen es nicht anders. Ja? Oder wie? Das ist das Sinnloseste der Argumente, finde ich halt immer. Ja? Die sind halt so, ja. Nee, also entschuldige, also ich saß irgendwann wirklich davor und dachte mir, ich bin echt kein Freund von irgendwie Zensuren oder irgendwelchen Änderungen und so weiter. Und da meine ich das jetzt auch nicht ernsthaft, aber ich saß wirklich jetzt ein bisschen scherzhaft ausgedrückt davor und denke mir, mein Gott, wenn wir es schaffen, die Hakenkreuze aus Wolfenstein zu entfernen, können wir da nicht die dummen Dialoge aus dem Spiel entfernen? Ich meine, was die Japaner machen in Japan, das ist ja die Sache der Japaner in Japan, aber dass sowas in Deutschland oder überhaupt in Europa genauso erscheint, ist eigentlich eine Unverfrorenheit. Das ist eine Beleidigung der Intelligenz jedes Menschen, der dieses Spiel gekauft hat.
Ja, hey, wir haben nicht die Hakenkreuze aus Wolfenstein rausgeschafft. Wir haben es gerade geschafft, sie wieder reinzubekommen.
Ja, ich weiß.
Check your privilege.
Ja, ich wollte nur sagen, da saß ich halt davor und dachte mir, also wenn man irgendwas zensieren möchte, zensiert doch bitte so viel Dummheit.
Oh je. Und jetzt so? Bist du jetzt geheilt von dem Spiel?
Ja, also ich hatte tatsächlich nach der zweiten Insel, weil auch, da steht halt im Mittelpunkt ein Golem und den Golem, den baust du dann das ganze Spiel sozusagen, wenn du neue Metalle findest, da wird dann irgendwie ein Kupfer-Golem und dann wird ein Eisen-Golem, dann wird ein Silber-Golem, dann wird am Ende ein Gold-Golem draußen, der kann dann das Licht der bösen Medusa, die über diese Insel herrscht, das kann er dann irgendwann reflektieren, weil er so strahlt und so weiter. Und der will übrigens auch Babs heiraten.
Tja, die künstliche Steine eine Kreatur hat doch ein Herz. Das ist doch ein klassisches Thema, ja?
Ja. Wenn du Heiraten einfach durch Pimpern ersetzen würdest, wärst du, glaube ich, näher dran an dem, was das Spiel in seinem plumpen Altherrensex ist. Weil das ist ja das, was eigentlich, ist ja eigentlich so dieses, weißt du, dass irgendwie so ein versauter Asso neben dir sitzt und dir die ganze Zeit so mit dem Ellbogen so die Seite, ja, heiraten, gell? Heiraten, knickknack, knickknack. Ja, es ist nicht mal widerlich, es ist einfach nur dumm. Und spätestens an der Stelle, ich habe mich dann gezwungen, weiterzuspielen, aber an der Stelle war ich dann, an der Stelle, wo ich jetzt auch bin, nämlich, was mache ich mit so einem Spiel? Weißt du, die erste Hälfte oder die ersten zwei Drittel dieser Wertschätzung, eigentlich eine Lobhudelei und hätte das Spiel einfach die Fresse gehalten. Hätte das einfach mal die Fresse gehalten, könnte ich jetzt ruhigen Gewissens eine Vollpreisempfehlung aussprechen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich angesichts der unfassbar schieren Dummheit, die dann, übrigens, da sieht man auch schön, wie sowas wie Sexismus und so weiter zustande kommt. Das ist einfach aus Dummheit geboren.
Ja,
das ist ein Lehrbeispiel, wie das Ganze passiert. Da saß nicht jemand da und hat gesagt, oh, wie können wir denn jetzt hier irgendwie diese nicht sonderlich gut ausdifferenzierte weibliche Pixelfigur in unserem Videospiel herabsetzen. Da war einfach nur jemand dumm. Oder hat dumme Sachen zumindest geschrieben. Ich weiß nicht, wie intelligent diese Menschen sind. Vielleicht sitzen da auch intelligente Menschen, die einfach so kulturpessimistisch sind, dass sie einfach wirklich der Meinung sind, dass das Publikum einfach aus gehirnamputierten, notgeilen Sechsjährigen besteht. Mag ja sein. Aber auf jeden Fall siehst du hier wunderschön, wie aus Dummheit entsteht sowas. Also insofern sollte es als Lehrbeispiel durchgehen. Aber ansonsten, ich tue mich echt schwer damit, in irgendeiner Form eine Empfehlung für ein so dummes Spiel auszusprechen.
Kann ich gut
also
verstehen.
Eigentlich ist es keinen müden Cent wert.
Ah, Systemer. Und ich habe gedacht, mit meiner prinzipiellen Ablehnung von so einem Fleißarbeits- ohne Herausforderungsspiel mit viel zu langen Tutorials wäre ich irgendwie auf der falschen Seite der Diskussion. Gott sei Dank, ja, ist das Spiel über sich selbst gestolpert, ja, und liegt jetzt wieder auf meiner Spielfeldhälfte.
Ich hab echt noch nie ein Spiel gesehen. Ich glaube echt noch nie, dass ich so mit so viel Beharrlichkeit und Begeisterung ins eigene Knie schießt. Es ist unglaublich. Es ist wirklich, vor allen Dingen, weil das Spiel auch noch so geschwätzig ist. Wenn es wenigstens mal zwischendurch lang genug die Fresse halten würde, dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie doof das gerade gewesen ist. Aber ständig kommt irgendein NPC, um dir was Dummes zu sagen. Ja. Ständig.
Es,
Ist es auch kein Problem, dass man einfach umschiffen oder ignorieren kann?
Nee, du kannst die ganzen Dialoge zwar wegklicken, aber es gibt jetzt keine so Komplett-Skip-Funktion. Hm. Und dann eben zwischendurch, wie ich schon gesagt habe, wenn dann diese Stimme mal wieder zu Melroth spricht, dann steht dort, oh Herr der Zerstörung. Mhm. Ich warte immer noch, weil so lange dauert das.
Ja.
Bis die nächste Zeile eingeblendet wird.
Ja.
Das ist, also.
Mein Gott, dann glaube ich das doch mal ganz gut. Eine schöne, starke Aussage, dass du dieses Spiel dann gar nicht empfehlen kannst, ne?
Nee. Leider Gottes. Also, das ist das beste Spiel, glaube ich, im Zuge dieses Podcasts zumindest, das ich jemals nicht empfehlen konnte.
Herrlich, der Jochen und seine starken Aussagen immer. Ja. Und du hast es ja auch Gott sei Dank wirklich hinter dir. Ne? Ja,
es wäre wirklich, also es ist so schade drum. Es ist so von vorne bis hin, wie ich vorher gesagt habe, es hat einen wunderschönen spielerischen Flow, das macht einfach Spaß. Würde das einfach wie ein Terraria zum Beispiel einfach die Klappe halten und keine Geschichte erzählen. Ich würde hier jetzt sitzen, ja, und schon wir wären vor 20 Minuten fertig gewesen, oder vor einer Viertelstunde, wir wären mit der Vollpreisempfehlung rausgegangen, alle wären zufrieden gewesen, ja, ich wäre glücklich gewesen, du wärst glücklich gewesen, die Dragon Quest Builders 2 Fans dort draußen wären glücklich gewesen und müssten jetzt nicht hier irgendwie die Fackeln und die Mistgabeln auspacken und sagt der böse Jochen wieder. Alle wären glücklich gewesen und dann, es muss einfach den Mund aufmachen und nur Dummes sagen.
Ja.
Aber es ist schade. Aber wer das im Gegensatz zu mir, ja, wer das völlig ignorieren kann, eine Empfehlung bekommt es trotzdem nicht von mir, weil wir machen das Ganze hier ja als subjektive Wertschätzung und nicht als pseudo-objektiver Testbericht. Wer das ignorieren kann, bekommt echt spielerisch, ist das echt ein nettes Spiel. Ja, aber die Geschichte ist halt elementarer Bestandteil davon und sie lässt sich nicht ignorieren, weil das Spiel dir ständig, immer, immer, immer wieder und zwar 28 Mal am Stück damit auf den Sack geht. Hm. Wenn du es halt nur 10 Stunden oder so spielst, ja, dann kannst du es noch als nette Schrulligkeit, ja, oder als halbwegs enervierende Schrulligkeit, ist aber nicht so schlimm. Aber wenn du halt wirklich die Zeit in das Spiel investierst, die es eigentlich gerne hätte, dann sitzt du echt irgendwann da, zumindest mir ging es so, und ich habe mir gedacht, ich hätte echt Bock, das weiterzuspielen, aber ich kann nicht mehr eine Dialogzeile ertragen. Wenn ihr einfach nur alle die Klappe halten würdet.
Da haben sie dich verloren. Oh mein Gott, das macht zumindest dieses Gespräch und diese Wertschätzung äußerst interessant. Was für eine Dramatik, ja? Was für ein Pacing. Ich bin hochzufrieden.
Ja, das ist wirklich. Hast kurz vor Schluss hast 3-0 geführt und danach hast dein Torwart ausgewechselt. So, lass es doch.
Ach, schön.
Ach ja. Gut, aber damit hätten wir es, oder?
Ja. Ich bin auch froh, dass wir dich nicht noch länger an das Spiel verlieren. Das scheint ja dann noch lange gedauert zu haben oder hätte noch länger gedauert, bis du das alles durchgespielt hättest. Gott sei Dank, ja, schicken wir dich jetzt wieder in andere Spiele.
Ich hab's nicht ganz durchgespielt, aber ich habe über 30 Stunden jetzt drin.
Eieiei.
Ja, wenn schon Wertschätzung, dann aber so weit, dass ich auch sagen kann, das war nicht nur irgendwie kurzfristig oder so, vielleicht einfach mal ein schlechtes Story-Kapitel erwischt oder so, sondern das ist tatsächlich, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Und jetzt geht es weiter zu The Sinking City. Dazu dann demnächst vielleicht deine Wertschätzung. Mir schwant, dass ich vom Regen in die Traufe komme, aber wir werden sehen.
Alles klar. Ich bin gespannt drauf.
Und vielleicht noch zum Abschluss, weil ich am Anfang kurz drauf hingewiesen habe, ich habe es ja auf der Nintendo Switch mir gekauft, auch in der Maßgabe. Ich hatte jetzt Urlaub und es war Sommer und ich saß viel draußen, teilweise im Urlaub an einem Pool oder an einem Strand zum Beispiel, aber auch einfach auch viel im heimischen Garten und habe gedacht, na, kaufst es dir auf der Switch und nicht auf der PS4, damit du es halt auch draußen spielen kannst. Den gleichen Fehler habe ich letztes Jahr schon mal mit der Switch begangen und jetzt auch wieder festgestellt, sobald die Sonne scheint, ist diese Konsole im Auslieferungsurzustand echt nicht mehr dazu geeignet, dass man mobil auf ihr spielt. Also ich hätte im Urlaub immer ins abgedunkelte Hotelzimmer gemusst. Also ich habe nichts gesehen. Und wir reden nicht bei direkter Sonneneinstrahlung. Also unter großem Sonnenschirm im Schatten, es war nicht spielbar.
Okay.
Also das vielleicht nur als Service-Hinweis an jene Menschen, die jetzt wie ich ja auch damit liebäugeln würden. Es ist ja noch eine Weile Sommer und sind ja noch eine Weile Sommerferien. Und vielleicht kaufe ich mir irgendwie eine Switch für mit in den Sommerurlaub. Ohne Hilfsmittel, ich weiß, also bevor jetzt wieder Menschen mir irgendwie E-Mails schicken oder im Forum was posten, es gibt Hilfsmittel irgendwie, die man noch draufstecken und so weiter kann, aber machen Sie sich schlau, im Urauslieferungszustand ist diese Konsole nicht dafür geeignet, dass man sie an einem sonnigen Tag irgendwo draußen verwendet.
Cool.
Ich musste es wieder feststellen. Ich hatte es wieder verdrängt oder so. Ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, weil für mich persönlich wäre das tatsächlich die Sache, dass ich jetzt zum Beispiel rausgehen könnte und jetzt einfach draußen irgendein Spiel weiterspielen könnte, wenn schönes Wetter ist. Also für mich wäre halt der Anwendungsfall, ich gehe in ein anderes Zimmer oder so, wie das bei einigen anderen Leuten der Fall ist, ist halt für mich irrelevant. Und deswegen ist es halt für mich ganz persönlich, jetzt rein subjektive Geschichte, nicht irgendwie der Versuch, irgendwie objektiv die Switch runterzureden, aber als rein subjektive Geschichte merke ich immer wieder dann an solchen Stellen, dass die Switch für mich eigentlich ein Fehlkauf war.
Wow.
Ja, weil den Anwendungsfall, also ich hätte mir jetzt, also die meisten Spiele, die ich jetzt auf der Switch gespielt hätte, wenn wir jetzt von Breath of the Wild jetzt mal absehen, ich bin ja jetzt nicht der weltgrößte Mario-Fan oder so, also für mich wäre es jetzt echt so gewesen, dass ich sowas oder letztes Jahr das Wise, was ich gespielt habe, dass ich das halt auch gemütlich im Handheld-Modus jetzt zum Beispiel in meinem Garten weiterspielen kann und das ist halt im Sommer echt nicht drin.
Du sollst halt Kellerkind sein, spielst im Keller oder im Bett wie jeder andere Switch.
Ja,
du
also
auf dem Klo, großer Gott.
Ja, deswegen will ich ja nicht mehr sagen, außer jetzt wer so tickt wie ich, der beachtet das bitte, weil ich habe es wieder festgestellt. Wenn man so tickt wie zum Beispiel André, der sich eben freut, dass er das abends im Bett oder so spielen kann, dann ist die Switch bestimmt ein toller Kauf. Ja, das war jetzt kein Switch-Bashing, es ist halt einfach nur ich bin offensichtlich nicht Zielgruppe der Konsole, zumindest nicht ohne Hilfsmittel zu kaufen.
Das war wieder eine, ich bin eine Schneeflocke-Erkenntnis. Mhm. Das ist Jochen Gebauer.
Aber ich bin eine tolle Schneeflocke.
Ja,
ist das
ja
nicht auch mittlerweile so ein politisch aufgeheizter Begriff, den man ist eigentlich es, nicht ja verwenden sollte?
Ja. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Wir holen uns einfach die Schneeflocke zurück.
Ich bin einfach gerne Schneeflocke.
Ich weiß, Jochen.
Weißt du?
Ich weiß.
Ich bin eine ganz besondere Schneeflocke. Dragon Quest Builders ist auch der Meinung, dass ich eine ganz besondere Schneeflocke bin. Okay. Besonders bin ich. Man muss mir besonders häufig alles erklären.
Ah, schön. Genau. Ja. Ich glaube, es reicht.
Ja. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein mit dieser Wertschätzung zu Dragon Quest Builders. Wie ich schon angedroht habe, geht es für mich jetzt sehr wahrscheinlich direkt weiter zu The Sinking City, dem Lovecraft-Spiel aus dem Hause Frogwares. Das sind die Macher der Sherlock Holmes-Spiele, die ich bis auf wenige Ausnahmen, nicht alle davon, aber viele davon echt, echt gerne mochte. Ich habe mich lange auf Sinking City gefreut. Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Die Reviews, die ich gelesen habe im Urlaub, die waren sehr, sehr durchwachsen. Mir schwant Böses. Aber mal sehen. Wie immer gilt allerdings so etwas unter Vorbehalt. Das kann sein, dass jetzt irgendwas Wichtiges dazwischen kommt, dass das Spiel irgendwie bei mir nicht läuft und. Aber wenn alles gut läuft, dann hören Sie demnächst von mir eine Wertschätzung zu The Sinking City oder zumindest eine Viertelstunde dazu. Ansonsten, wie immer natürlich an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Ohne euch wäre das hier alles gar nicht möglich. Und wir hören uns entweder mit The Sinking City oder mit einem der ganz vielen anderen tollen Sachen, die es bei uns im Programm gibt, schon bald wieder. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich hoffe, Sie freuen sich auch und bis zum nächsten Mal.